Ja, lieber Oliver, du weißt, wie gerne wir uns persönlich gesehen hätten und uns auf einem Live-Kongress getroffen hätten. Ich freue mich aber trotzdem, dass es diese Form und Möglichkeit gibt, dass wir uns miteinander austauschen. Und umso mehr habe ich mich gefreut, dass du gesagt hast, hey, können wir nicht miteinander gut mal ins Gespräch kommen? Und ich würde dir gerne auch ein paar Fragen stellen, damit das Auditorium auch noch mal ein bisschen mehr von dir erfährt. Sitzt du eigentlich auch gerade im Homeoffice oder wo befindest du dich? Und wie geht's dir damit?
Ja, genau. Ich sitze im Homeoffice, wie wahrscheinlich die meisten gerade zu dieser Zeit. Und wie geht's mir damit? Am Anfang dachte ich irgendwie, das wird ganz komisch werden, so im Homeoffice so zu sitzen. Man sitzt halt in seiner Wohnung. Ich habe aber eins festgestellt, dass das war so vielleicht so 2 Wochen, nachdem so dieser erste Lockdown war und ich dann hier das erste Mal länger saß, dass ich mir dachte, wieso geht's mir eigentlich so gut? Das kann doch gar nicht sein, ne? Ist doch draußen absoluter Wahnsinn. Und da bin ich natürlich schon drauf gekommen, dass, wenn das eigene Hamsterrad so angehalten wird, also und zwar von außen, ne, da sagt einer Stopp, dann habe ich erst so gemerkt, was das mit mir macht, wenn dieses Stresslevel so sinkt. Also die Spitzen habe ich ja immer mitbekommen, ne? Mal mehr gereist, mal weniger, bin ja viel auch unterwegs, macht mir auch Spaß. Aber das mal so zu erleben, wenn alles ruhig wird, das war eine neue Erfahrung. Und da bin ich auch so dankbar, dass ich ein Stück weit versuche, das dann auch mit rüber zu retten in die Zeit, die auch dann danach kommt.
Ja, Oliver, du arbeitest ja an der Kultur von Unternehmen mit deinem Team, an zum Teil großen Unternehmen. Was reizt dich eigentlich an dieser Aufgabe?
Ja, ich glaube, es sind mehrere Dinge, ne? Das eine ist mit Sicherheit, dass ich ja auch durch meinen eigenen Weg ja auch mitbekommen habe, dass man sich im Leben ja sehr verändern kann und dass man an der eigenen Haltung arbeiten kann, an der inneren Einstellung und was das für Auswirkungen hat. Und mir macht es natürlich schon Spaß, da beitragen zu können. Und wenn ein Unternehmer oder eine Führungskraft sich dazu entschließt, dem Team und allen Mitarbeitenden diese Möglichkeiten zu geben, dann entsteht viel Gutes. Also nicht nur in dieser Firma, sondern das nehmen ja auch Menschen auch mit nach Hause, ne? Wenn sie ausgeglichener sind, wenn sie besser auch mit widrigen Rahmenbedingungen umgehen können, wenn es zu Potenzialentfaltung kommt. Also das ist mal so das Menschliche, was mich sehr berührt und beeindruckt. Und da gibt es natürlich schon einen großen Hebel, wenn ein Unternehmen, weiß nicht, 100 oder 500 Mitarbeitende hat, kann da richtig viel entstehen. Und das Zweite reizt mich schon, dass es eine komplexe Geschichte ist. Also wir kennen das ja von uns selber, also die Neujahrsvorsätze, so ich will in gewisser Weise vielleicht ein bisschen anderer werden, mehr aus mir machen, mich selbst verwirklichen. Das ist dann doch nicht so einfach. Und in einem Team oder ganzen Unternehmen, mit ganz vielen Charakteren, mit Organigrammen, mit Strukturen, ist das schon eine Herausforderung, etwas zu gestalten, was wirklich nachhaltig ist. Weil ein schnelles Feuer kann man natürlich immer entzünden, aber mir geht es eigentlich darum und meinem Team, dass wir etwas schaffen, dass das bleibt in diesem Unternehmen und dass wir da zu einer besseren Kultur beitragen.
Als ich dich vor einigen Jahren kennengelernt habe, hast du erzählt, dass du Controller bist oder warst, was mich wirklich beeindruckt hat, dass du dich plötzlich mit dem qualitativen Wachstum und dem Glück von Mitarbeitern und Unternehmen beschäftigst. Allein schon euer Name, Corporate Happiness, ist ja durchaus auch provokativ. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
Ja, also das ist ja so, das eine Ende der BWL und das andere. Ne? Also diese doch sehr starke Zahlen, Daten, Faktenorientierung und was wir machen, ist ja sehr an den Menschen jetzt orientiert. Und mir ist irgendwann aufgefallen, als ich das so reflektiert habe, dass wir eigentlich, also es geht ja um Wachstum letzten Endes. Also Wachstum von Unternehmen, aber es geht natürlich auch um persönliches Wachstum. Also eigentlich wollen wir ja alle wachsen. Die Frage ist ja nur, wie wir das überhaupt schaffen. Und im Controlling und im Finanzbereich, da versucht man ja Sachen zu planen, da versucht man Sachen zu kontrollieren, da beschäftigt man sich mit Abweichungen. Also was man da eigentlich tut, ist der Versuch, Wachstum zu sichern, dass man nicht von dieser Planung wegkommt. Und was wir aber nie geschafft haben im Controlling, ist Wachstum zu fördern. Das geht nämlich so gar nicht. Das geht nicht mit Excel-Tabellen, das geht auch nicht mit Formeln und mit irgendwelchen Zahlen, sondern das hat dann sehr viel mehr mit den Menschen zu tun. Und mir wurde dann irgendwann mal klar, dass Menschen einfach mehr als Zahlen zählen. Also, und wenn einem das bewusst ist, dass es um Beziehungen geht, dass es um ein Miteinander geht und dass es wirklich ja von Mensch zu Mensch ist und nicht einfach nur, dass jemand eine Funktion hat, den brauche ich da, ne, eine Ressource, den brauche ich da für das und der Mensch ist mir egal, dann entsteht sehr viel, da kann sehr viel persönliches Wachstum entstehen bei den Menschen und das trägt aber dann spannenderweise auch immer zum Unternehmenswachstum bei, sodass ich tief davon überzeugt bin, auch in den jetzt über 10 Jahren, die ich das mache, dass es da keine Verlierer gibt. Also da profitiert der sich auf so eine Reise begibt, profitiert genauso wie sein Chef, wie das Unternehmen, wie die Kunden. Und ich glaube, da müssen wir noch mehr Erfahrungen machen, weil das kann man nicht rational verstehen, das muss man auch ein bisschen erleben.
Mhm. Aber nochmal, wie bist du dazu gekommen, dein Berufsfeld so radikal zu verändern oder würdest du das gar nicht als radikale Veränderung sehen?
Ja, also das ist nicht so entstanden, wie ich es jetzt gesagt habe. Also das ist der Rückblick. Also ich kann das heute so sagen, warum dass der ehemalige Controller, also den es übrigens auch immer noch geben muss, ne? Ich bin überhaupt nicht dagegen. Also das sind Leute, die man braucht, aber man braucht eben auch was anderes. Naja, also die richtige Veränderung, die kam bei mir sicherlich durch meine eigene Geschichte, weil ich doch in die Berufswelt gestartet bin, sehr stark in dieser Orientierung am Erfolg, also am Erfolg im Außen. Das heißt, ich habe versucht, an den Schalthebeln in den Unternehmen zu sitzen. Deswegen habe ich auch dann mich Richtung Controlling Finanzen orientiert und habe dann irgendwann relativ viel Erfolg gehabt, Unternehmen gegründet, hatte eine Professur, Wirtschaftsprofessur, also bin in der Uni auch noch höher gegangen, in der Hochschule, saß im Aufsichtsrat und so weiter. Also das war alles eigentlich ganz toll. Bundesliga-Vereine beraten, also sehr viel Glamour dabei. Nur ich selber habe dabei nicht profitiert. Also ich erinnere mich an Momente einfach, wo ich gemerkt habe, dass da keine Kraft mehr dabei ist, keine Power. Nur ich wusste damals überhaupt nicht, woher das kommt, weil es war ja im Außen alles super. Und es haben Freunde von mir nicht verstanden, es hat auch meine Familie nicht verstanden am letzten Ende oder am wenigsten ich selber. Und das war dann eine gewisse Umorientierung, die ich in meinem Leben dann vornehmen musste, mehr oder weniger gezwungenermaßen, mich mit anderen Sachen zu beschäftigen, warum, wenn draußen alles toll ist, es aber drinnen möglicherweise ganz anders aussieht.
Ich weiß ja aus vielen Gesprächen, dass du aus deiner persönlichen damaligen Krise ganz viel gelernt hast und viel auch in positive Veränderungen gebracht hast. Corona ist jetzt auch wieder so eine Krise. Was glaubst du, wofür Krisen gut sind? Was ist für dich deine Haltung zur Krise?
Ja, also Menschen lernen ja bekanntlich durch, ja, vielleicht durch zwei Sachen, ne? Das eine ist der Schmerz, also der Griff auf die Herdplatte. Das macht man als kleines Kind einmal und dann macht man es wahrscheinlich nie mehr. Und die zweite Sache wäre ja Lernen aus Klugheit. Dass man sagt, ich brauche gar keine Katastrophe. Es wäre doch viel besser, anders durch die Welt zu gehen. Und für mich persönlich habe ich gemerkt, also ich habe diesen Schmerz gebraucht. Wenn das alles, also wenn dieses Erfolgssystem weiter funktioniert hätte, mit dem ich unterwegs gewesen bin, dann würde ich da heute noch weiter so unterwegs sein. Aus heutiger Sicht fände ich das dann schade. Ne? Also da finde ich, da hätte dann der Oliver eine Chance vertan. Natürlich ist es ja auch so in der Krise, dass man da nicht gerne drinsteckt. Also das Allerletzte, was man sich ja als Mensch wünscht, ist eine Krise. Obendrein noch eine, wo man gar nicht weiß, wo man da anfangen soll. Und also mir ist ja damals bewusst geworden, dass ich durch das, was ich so gemacht habe, ne, und diesen Erfolg, den ich dann so hatte, dass ich da sehr viel an Bewunderung bekomme von anderen Menschen. Ja, toll, wow, super. Ne? Aber sehr wenig Nähe. Und eigentlich habe ich Nähe gesucht. So, und das wird einem ja erst klar, wenn man da selber drin ist und irgendwie so rumprobiert, wie in so einem dunklen Zimmer, wo man irgendwie den Lichtschalter sucht, ne? Und weiß aber gar nicht, wo ist denn der eigentlich? Und es wird dann auch nicht auf einmal hell, sondern irgendwie langsam, ne, beginnt man sich dann neu zu orientieren, ist man auch sehr wackelig auf den Beinen. Das ist auch eine Sache, die nicht eine Woche dauert. Und ja, das erinnert mich schon sehr an diese Corona-Krise, weil da ist bei vielen eben auch ein Modell zusammengebrochen. Also zum Beispiel ein Sicherheitsdenken. Ne? Ich habe doch meinen Bausparvertrag, ich habe meine Doppelhaushälfte, ich habe in die Rente eingezahlt. Ich gehe zur Vorsorge, also kann mir eigentlich nichts passieren. Und ich habe vielleicht das Geschäft, das hat schon der Urgroßvater gegründet und das ist so ein Generationenbetrieb, der läuft auch immer gut. Ja, und plötzlich macht da jemand das Licht aus. Und man merkt, ich weiß gar nicht, ob es unsere Branche noch gibt in einem Jahr. Ich weiß gar nicht, was das gesundheitlich bedeutet. Also diese Orientierungslosigkeit, die ich damals hatte, die merke ich bei nicht allen, aber bei vielen Menschen schon. Und für mich ist das natürlich auch ein großes Geschenk, weil ich das mal erlebt habe, was aus so einer Krise entstehen kann. Und ich glaube, jeder, der hier zuhört und der auf sein Leben zurückblickt, der merkt ja auch, dass er aus den Krisen wahrscheinlich am meisten gelernt hat. Und das ist aber so eine, ja, immer so eine Gratwanderung. Auf der einen Seite mag man diese Krise nicht und auf der anderen Seite hilft sie aber einem dann sehr viel und vor allen Dingen, wenn man damit offen umgeht und sich darauf einlässt.
Okay, das war jetzt dein persönlicher Entwicklungsprozess. Was bedeutet das denn für die Veränderung in ganzen Unternehmen? Also wie macht man denn das? Wie geht das praktisch? Wie geht ihr da vor?
Naja, also es ist ja die Frage, welche Kultur wäre denn eigentlich förderlich? Das muss ja jeder für sich selber entscheiden, ne? Jede Gruppe, jedes Team. Wie ist denn was ist denn dieser Teamgeist? Der ist ja sicherlich in der Bundeswehr anders als im Krankenhaus und der ist im Kindergarten wieder anders als vielleicht bei einem DAX-Unternehmen. Ich finde erstmal wichtig, dass man erstmal sich Gedanken macht, was würde mich eigentlich inspirieren? Also wie würden wir denn gerne miteinander umgehen? Dazu müsste ich ja selber auch erstmal gucken, was will ich denn eigentlich für einer sein? Ne? Was will ich denn bewirken? Wie möchte ich mich fühlen auf der Arbeit? Und wenn dieser grundlegende Prozess getan ist, dann ist eine Frage, wie kommen wir denn jetzt in einem Unternehmen in eine gewisse Breite? Und ich habe, das ist ja ein sehr bekanntes Beispiel, ja, mein erster Kunde auf dem Gebiet war ja Bodo Jansen und die Upstalsboma, die wir ja die ersten 3 Jahre begleitet haben. Und da haben wir sehr viel ausprobiert und da haben wir vor allen Dingen gesehen, wie es nicht funktioniert. Also es funktioniert nicht in dem Sinne, man schult Führungskräfte und sagt denen, bringt das in die Teams hinein. Das ist zwar der logische Ansatz, ne? Ich spreche mit denen dann oben und dann geben die das alles irgendwie so weiter runter. Und ich habe gemerkt, dass es so nicht funktioniert, sondern dass man über die Freiwilligkeit gehen muss. Also man müsste Menschen fragen, wer in diesem Unternehmen hätte Lust auf persönliches Wachstum? Wer hätte Lust, sich mit positiver Psychologie zu beschäftigen? Wer hätte Lust, Verantwortung zu übernehmen und Kulturbotschafter zu sein? Und und da ist es aber egal, wer sich dann da meldet. Das muss nicht der Topmanager sein, das kann auch ein Azubi sein. Wichtig ist, dass man da die richtigen Leute zusammenbringt und dann tut sich viel, dann gibt es viele gruppendynamische Aspekte. Also ich habe so gelernt, sich auf, wenn es so die roten Mitarbeiter gibt, ne, die sehr viel für Konflikte stehen, die Grünen, die so eigentlich tolle Mitarbeiter sind, die man haben will, dann kümmern wir uns zu wenig um die Grünen. Ja, die Aufmerksamkeit ist immer auf den Roten, weil das einfach die Probleme sind. Und ich habe sehr viel gelernt aus der positiven Psychologie, sich auf die Grünen zu konzentrieren und zu sagen, die machen wir mal richtig stark. Und vor allen Dingen, wenn die selber wollen.
Also du hast dich ja sehr viel mit funktionierenden Führungsprozessen beschäftigt in diesen ganzen Aufgaben oder Projekten, die ihr dort in den letzten Jahren gemacht habt. Was bedeutet denn für dich das neue Führen, was ja auch der Titel dieses Kongresses ist?
Ja, also auf der einen Seite finde ich, das war ja vor dem März und vor Corona ja auch schon, hat sich ja abgezeichnet, dass es immer mehr um Führung geht. Dass viele auch gesagt haben, so können wir nicht mehr weitermachen. Ne? Fachkräftemangel, es gibt zu wenig Fachkräfte, demografischer Wandel, Burnouts, psychische Erkrankungen nehmen zu, Sinn irgendwie fehlt. Also deswegen, das ist sowieso spannend, glaube ich, sich mit Führung zu beschäftigen, vor allen Dingen auch mit Selbstführung. Das ist eben nicht nur für Führungskräfte, sondern für jeden. Aber es kommt jetzt auch ein Stück weit was Neues dazu. Ich finde, also ich mache mal ein Beispiel, ne? Also jetzt sind wir ja gezwungenermaßen, sitze ich im Homeoffice und viele andere auch. Und das sind wir ja nicht gewohnt. Da sind wir jetzt erstmal so reingeschickt worden, weil wir einfach uns jetzt gerade nicht so nahe kommen dürfen wegen dieser Pandemie. Und jetzt machen aber da Menschen Erfahrungen, auch ganz neue. Und ich habe auch schon viele gehört, die gesagt haben, also Chef, ich bleibe weiter im Homeoffice. Das war ganz gut. Vielleicht nicht 5 Tage, aber das hat mir ganz gut gefallen. Das heißt, viele wollen nicht mehr in diese Zeit zurück. Oder Menschen, die jetzt merken, wie ich selber, dass mein Stresslevel gesunken ist, die sagen, das habe ich jetzt ein Jahr lang erlebt, da möchte ich auch nicht mehr zurück. Und das ist heute schon im Prinzip das Neue. Und jetzt muss man sich mal damit beschäftigen, was heißt das denn eigentlich? Jetzt, wenn einer im Homeoffice sitzt, der bekommt viele Dinge ja nicht mehr mit, die wir alle so gewohnt sind. Der geht nicht mehr am Tag sozusagen durch diese Tür rein in diesem Unternehmen, wo sonst der Pförtner sitzt und unterhält sich mit dem. Und dann geht er über den Flur, dann sind schon 3 Kollegen da, alle aus der gleichen Firma. Das eint ja einen auch. Man macht, was weiß ich, irgendwie Gespräche zum Kollegen. Man trinkt eine Tasse Tee gemeinsam, geht gemeinsam Mittagessen. Also all das fällt jetzt in dem Beispiel weg. Und das macht ja was natürlich mit Mitarbeitenden. Die könnten sich jetzt auch ein Stück weit nicht mehr so identifizieren, weil ja der Zusammenhalt gar nicht mehr so da ist. Und gleichzeitig haben wir Führungskräfte, die sehr stark gefordert sind, manche auch sehr stark überfordert, die die Tendenz haben zu sagen, mir ist alles zu viel, ich habe fachliche Themen und nur zu fachlichen Themen rufe ich jetzt mal jemanden an. Also ich finde, dass da ganz viel Beziehungsqualität verloren geht und verloren zu gehen droht, auch in Zukunft. Und dass es eine große Herausforderung ist, wie wir da jetzt mit umgehen, ne? Digitale Führung, Remote Leadership, also gibt ja viele Begriffe, die so gerade uns beschäftigen. Und das, also die Unternehmen der Zukunft werden nicht nur digitale Tools irgendwo installieren, sondern sich sehr stark damit beschäftigen. Was macht das mit uns? Und wie können wir dann eine Kultur auch der Begeisterung und der Aufrechterhaltung von Identifikation, wie können wir das schaffen?
Mhm. Woran arbeitest du in diesem ganzen Prozess für dich persönlich gerade? Wo stehst du da? Was sind gerade so deine Entwicklungsprozesse?
Ja, also das hört ja nie auf, ne? Die Arbeit an sich selbst. Und also ein Thema, was mich immer schon umtreibt, ist das Thema, weil ich ja sehr viele Dinge anpacke und wie ich ja vorher auch schon gesagt habe, auch aus einer Welt kommen, die sehr stark davon getrieben ist, etwas zu schaffen, etwas hinzubekommen. Also habe ich so einen inneren Motor, der ist manchmal ganz gut, weil ich sicherlich jemand dann auch bin, der weiß, wie man sowas macht, aber der dann auch, wo ich ganz genau aufpassen muss, dass es nicht in eine Überforderung geht, dass ich mich dann da verliere. Und ich habe für mich herausgefunden, dass das so ein Bild ist, und an dem arbeite ich auch gerade, das Bild so eines ICEs, ne? Also der immer schneller fährt. Und ich weiß genau, wenn dieser ICE 50 Stundenkilometer fährt, dann kann ich den noch bremsen. Bei 100 Stundenkilometer wird es schon schwieriger. Und wenn der mal 300 hat, dann ist der nicht mehr zu bremsen. Also dann muss ich das mehr oder weniger erdulden oder erleiden, ne? Was dann passiert, dann bin ich ja überfordert, ne? Dann geht es mir nicht gut. Und das merke ich gerade, dass es für mich gut ist, zu merken, wann dieser ICE Fahrt aufnimmt. Ich habe auch ein ganz tolles Team um mich herum und auch andere Leute, die mir manchmal so zurufen, Oliver, ICE, ich glaube, wir sind bei 120 Stundenkilometer. Das ist ja ein immer mehr sich da so kennenlernen und das ist so gerade aktuell auch so mein Thema, weil ich das jetzt auch durch diese Krise wieder so gemerkt habe, wie gut mir das einfach tut, mehr da auf mich zu achten. Und ich glaube, das hört auch nicht auf.
Mhm. Oliver, abschließend, was ist deine gute Botschaft in diesen Zeiten für die vielen?
Die gute Botschaft, ja. Also Das verlangt ja jetzt gerade, und es wird ja auch noch eine Zeit lang möglicherweise weitergehen, verlangt ja auch alles sehr viel von uns ab. Und ich glaube, auch das ist wieder so eine Frage der Haltung, wie gehe ich denn damit um? Also bin ich jetzt ein Erleidender, der so sagt, naja, da müssen wir halt irgendwie durch und das ist alles eine reine Katastrophe. Da geht einem schnell die Luft aus. Und denjenigen, die sofort sich in Maßnahmen stürzen, denen geht auch die Luft aus, weil das ja echt ein Marathonlauf gerade ist und nicht einfach schnell wieder alles weggewischt. Und meine Message ist, ja, dass man mal sich damit beschäftigen könnte, für was wird das denn später gut sein, was ich da gerade so erlebe? Was möchte ich in dieser Zeit lernen? Und für mich selber habe ich so rausgezogen, dass ich mir denke, es ist eigentlich eine wunderbare Gelegenheit zu lernen, wie ich im Leben mit schwierigen Rahmenbedingungen zurechtkomme. Also was mache ich da? Also wie gebe ich denen weniger Macht in meinem Leben? Und wenn man ehrlich ist, kann das ja jeden Moment passieren. Ne? Morgen hat man eine schwere Krankheit, schwupps, schwierige Rahmenbedingungen. Ne? Aber wie geht man damit um und wie kann man sich da ein Stück weit nicht runterziehen lassen, sondern auch wieder die eigene Kraft finden? Das ist jetzt eine Frage, die ich mir stelle und wo ich merke, dass da eine gewisse Motivation da ist, dass ich dann die Krise nicht nur verteufle, sondern sie so annehme, wie sie ist. Ne? Die hat schwierige Seiten, die hat auch Seiten, bei denen ich mich persönlich entwickeln kann und die möchte ich gerne mitnehmen. Und in jeder Gelegenheit, beruflich wie privat, sehe ich gerade eine Möglichkeit, wieder etwas zu lernen, wie ich mit so schwierigen Rahmenbedingungen besser umgehen kann. Und ich glaube, sowas in der Art täte uns allen gut, ne, hinzugucken, für was könnte das sinnvoll sein. Und nicht nur am Schluss rückblicken, sondern auch jetzt während dieses Prozesses etwas zu finden, dass der Blick nicht nach unten geht. Da kann man sich nämlich verlieren, sondern dass der Blick auch wieder nach oben geht. Weil das gibt uns selber Kraft und natürlich auch Menschen, mit denen wir dann zu tun haben.
Ja, danke, Oliver. Du weißt, dass wir schon viele, viele Abende und Nächte gemeinsam in einem Restaurant über all diese spannenden Themen gesprochen haben. Und ich hoffe, dass das bald wieder möglich wird, dass wir das miteinander tun können. Und das können andere ja vielleicht auch. Und ja, weitere Informationen zu all dem, was du tust, wird es auf den einschlägigen Medien geben. Und ihr habt eine tolle Website von Corporate Happiness und wir sind ja sowieso noch hier gut zusammen. Von da gesehen, ja, freue ich mich weiterhin von dir zu hören. Vielen herzlichen Dank.
Danke, Michael, für das nette Interview.